Unser Thema heute ist das irdische Heiligtum im Alten Bund und das himmlische Heiligtum im Neuen Bund. Wir Menschen sind es gewohnt, auf die Dinge zu achten, die wir sehen können. Deshalb meinen wir auch, dass die sichtbaren Dinge dieser Welt, naja, das Wichtigste sind. Das gilt jedenfalls so für die meisten Menschen. Wenn wir die Bibel lesen, dann lernen wir darin eine andere Sicht der Dinge kennen. Wie meine ich das? Paulus schreibt uns zum Beispiel, dass die Hauptsache nicht das ist, was Frau Merkel oder Donald Trump oder Herr Putin sagen oder tun, sondern was Jesus Christus als unser Mittler im himmlischen Heiligtum für uns tut. Er setzt Könige ein und setzt sie auch wieder ab. Jesus spricht einmal das Schlusswort über die gesamte Menschheit, genauso wie über jeden einzelnen Menschen. Er lenkt ihnen allen das Herz, gibt Acht auf alle ihre Werke, sagt uns die Bibel, und bestimmt letztlich, wie lange und wie weit wir Menschen gehen können. Wenn die Menschen das doch nur erkennen würden. Wir sollten uns wieder mehr angewöhnen, das wäre meine Empfehlung, auf himmlische Dinge zu achten. Nicht nur auf die irdischen Dinge, die uns umgeben. Denn wir leben am Ende der Zeit. Christus wird bald wiederkommen und mit denen sein Reich aufrichten, die nach ihm fragen und die ihm in ihrem Leben vertraut haben. Wir sollten alles daran setzen, um bis zum Ende treu auf diesem Weg in der Nachfolge Jesu zu bleiben. Darauf wird es schließlich einmal ankommen. Unseren Leittext zum Thema des irdischen Heiligtums im Alten Bund lesen wir im zweiten Buch Mose und dort im Kapitel 25. 2. Mose 25 und dort den Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. So lautete damals die Anweisung Jesu an Mose. Nach über 400 Jahren Aufenthalt im heidnisch geprägten Ägypten war Israel zwar ein großes Volk geworden, vermutlich 1,5 bis 2 Millionen Menschen, aber es hatte sich auch weit entfernt von dem ursprünglichen Glaubensweg der Stammväter Abraham, Isaak und Jakob. Als die Zeit erfüllt war und Israel unter der Knechtschaft Ägyptens litt, führte Gott mit starker Hand durch seinen Diener Mose sein Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei in die Freiheit. So wie der Herr es vor langer Zeit einmal Abraham zugesagt hatte in einem Gesicht oder in einer Vision während der Nacht. Am Berg Sinai schloss Gott dann mit seinem Volk Israel einen feierlichen Bund. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volkes dem Herrn wieder. Dieser erste Bund am Sinai war noch ein reiner Gesetzesbund. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Worin das Angebot der Gnade noch nicht sichtbar war. Deshalb hielt dieser Bund auch nur für ein paar Wochen. Als Mose nach 40 Tagen nicht vom Berg Sinai zurückkam, machte sich Israel ein goldenes Kalb, um es als ihren sichtbaren Gott zu verehren und anzubieten, so wie sie es von den Ägyptern gelernt hatten. So schnell fielen sie wieder von Gott ab. Als Mose mit den zwei Steintafeln, auf denen Gott die 10 Gebote als Grundlage seines Bundes mit Israel geschrieben hatte, vom Berg Sinai zurückkehrte und sah, was im Lager passiert war, zerbrach er im Zorn die 2 Tafeln als Zeichen dafür, dass Israel den Bund mit Gott gebrochen hat. Israel verstand noch nicht, dass Sünde immer von Gott trennt und dass wir unsere Sünde nur durch einen göttlichen Erlöser überwinden können und niemals aus eigener Kraft. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun, hatten sie geantwortet. Das klappte schon damals nicht und das klappt auch heute noch nicht. Gottes Problem mit uns Menschen ist immer unsere Sünde. Die Bibel definiert Sünde als Übertretung des Gesetzes Gottes. Jesus erklärt uns das Gesetz Gottes, die 10 Gebote, als ein Gebot der Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu deinem Nächsten. Doch genau damit haben wir als Menschen unsere Probleme. Deshalb gibt es so viel Uneinigkeit und Streit und Auseinandersetzung. Wie schnell Sünde unser Wesen und auch unser Verhalten verändert, erkennen wir schon bei Adam und Eva. Beide lebten vor dem Sündenfall in glücklicher Harmonie mit Gott und miteinander. Das äußerlich sichtbare Zeichen dieser vollkommenen Harmonie war ihr Lichtkleid, was sie trugen. Als Eva mit der verbotenen Frucht zu Adam kam, war ihm sofort klar, dass er seine geliebte Partnerin verlieren würde. Er hatte das Wort Gottes noch im Ohr. Von allen Bäumen im Garten dürft ihr essen, aber nicht von den Früchten des Baumes der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wenn ihr es doch tut, werdet ihr sterben. In Adams Herz kämpfte nun die Liebe zu Gott mit der Liebe zu seiner Frau. Und schließlich war Adams Liebe zu Eva größer, sodass er sich für ihren falschen Weg entschied. Einfach nur, um bei ihr bleiben zu können. Beide wussten noch nicht, wie schnell die Sünde ihr Leben verändern würde. Augenblicklich verloren sie ihr Lichtkleid und erkannten zum ersten Mal, dass sie nackt waren. Als Jesus am Abend dieses unglückseligen Tages in den Garten kam, versteckten sie sich zum ersten Mal, weil ihr Gewissen sie anklagte. Bisher waren sie immer glücklich gewesen, wenn Jesus sie im Garten besuchte und freuten sich darüber, ihm zu begegnen. Jetzt versteckten sie sich. Als Jesus Adam fragte, was hast du getan, beschuldigte er sofort seine Frau Eva, für die er noch kurz zuvor aus Liebe bereit war, alles aufzugeben. Auch Eva schiebt mit ihrer Antwort der Schlange die Schuld zu. Und damit letztlich: Gott, warum hast du denn die Schlange geschaffen? Eigentlich bist du schuld, Gott. Alles bekannte Verhaltensmuster, wie wir sie bis heute aus unserem Alltagsleben kennen und sie noch genau so praktizieren. Seitdem ist Gottes Problem mit uns Menschen die Sünde. Sünde ist, wie wir bei Johannes gelesen haben, Übertretung des Gesetzes Gottes. Oder anders ausgedrückt, eigenmächtige Abweichung von Gottes Gesetz der Liebe, die immer aus unserem Ego kommt, dem wir meinen, folgen zu müssen, um unser Ego zu befriedigen oder um es zu schützen. Der natürliche Mensch steht dem Gesetz Gottes feindlich gegenüber. Paulus schreibt, es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht begreifen. Warum soll ich gerade meinen Feind lieben und nicht ihm lieber eins auswischen? Meint unser Ego und handelt auch entsprechend. Deshalb gibt es so viel Streit auf dieser Erde. In Römer 8 steht sogar, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft wider Gott. Dem natürlichen Menschen ist Gottes Wesen im Grunde fremd. Neid und Eifersucht, Verletztheit, Stolz, Unbeherrschtheit, Ungeduld, Zorn, Lieblosigkeit, Selbstsucht und Unreinheit brauchen wir nicht erst zu lernen. Damit werden wir schon geboren. Aber diese Dinge gibt es im Reich Gottes nun mal nicht. Diese Dinge gibt es nur hier bei uns auf Erden. Wir sagten eben, Gottes Problem ist unsere Sünde. Warum hat Gott die Sünde denn nicht gleich vernichtet, wenn sie doch nur Unglück, Krankheit, Schmerz und letztlich den Tod bringt? Weil Gott uns Menschen liebt, die wir alle von dieser Sünde infiziert sind. Wir haben alle diese Krankheit in uns. Ausnahmslos alle. Deshalb hat Gottes Liebe sich für einen anderen Weg entschieden, für den niedrigen und leidvollen Weg. Der Gesegnete wird zum Verfluchten, der am Fluchholz des Kreuzes stirbt, damit wir zu den Gesegneten würden. Gottes Liebe dreht die Verhältnisse einfach um, weil er uns bei sich haben will. Der Sündlose nimmt den Platz des Sünders ein. Der unschuldige Gott ist bereit, für den schuldigen Menschen zu leiden und zu sterben. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Jesus hat mit Golgatha ein grenzenloses Lösegeld bereitgestellt. Grenzenlos. Um sündigen Menschen wieder Anteil an seiner Herrlichkeit im ewigen Leben zu geben. Wer darf es da noch wagen, an Gottes Liebe und Barmherzigkeit zu zweifeln? Wo ist ein Gott wie unser Gott? Und wer das dennoch tut, der mag nach Golgatha schauen und Gott dort für uns verbluten sehen. So lange, bis das Kreuz seinen Stolz zerbricht und er dankbar Gottes Versöhnung annimmt. Nach dem Bruch des ersten Bundes in Verbindung mit der Anbetung des goldenen Kalbs gab Gott Mose den Auftrag, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Gott wusste also längst, dass der Sinai-Bund als reiner Gesetzesbund nicht halten würde. Wir Menschen können Gott aus eigener Kraft nicht folgen und unsere Sünde überwinden. Das kann niemand von uns Menschen. Auch nicht durch Frömmigkeit oder Religion. Denn die Bibel sagt, das Trachten des menschlichen Herzens ist schon böse von Jugend an. Das ist so bei jedem Menschen. Mit der Errichtung des irdischen Heiligtums, was nun Mose genau nach dem himmlischen Original bauen sollte, wiederholt Gott nur seinen ursprünglichen Heilsplan, den Israel in Ägypten weitgehend vergessen hatte, den er aber schon Adam und Eva mit dem ersten Tieropfer noch im Paradies bereits erklärt hat. Er würde bereit sein, den Platz des Sünders einzunehmen und für den Schuldigen zu sterben, damit wir wieder Anteil bekommen am ewigen Leben. Im israelitischen Heiligtum, was Gott nun errichten ließ, wird mit den dortigen Gottesdienstabläufen, also mit den Tieropfern und dem priesterlichen Mittlerdienst, nur der Weg unserer Erlösung gegenständlich, also für die Gläubigen sichtbar und erlebbar dargestellt. Genau so wie Jesus dann am Kreuz und nach der Himmelfahrt im himmlischen Heiligtum als unser hoher Priester und Mittler es praktiziert. Damit wir Menschen Gottes Erlösungsplan besser verstehen können. Deshalb gab es in Israel die Stiftshütte und später den Tempel. Es gibt nur ein gültiges Evangelium. Und nur einen Weg der Erlösung und ist in keinem anderen Heil und ist auch kein anderer Name unter dem ganzen Himmel uns Menschen gegeben, darin wir sollen errettet werden als alleine der Name Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das war im Alten Testament genauso wie im Neuen Testament, also kein Unterschied. Ein Israelit damals, der gesündigt hatte, kam mit einem fehlerlosen Lamm zum Tempel, bekannte über den Kopf des Opfertieres seine Sünde und übertrug sie so auf das unschuldige Lamm. Als ein Symbol für unseren Heiland Jesus Christus. Dann musste er eigenständig das Tier töten, damit er den Schmerz über seine Sünde erlebte. Der Priester übertrug im weiteren Verlauf mit dem Blut des Opfers die Sünde nun auf das Heiligtum. So empfing der Sünder Vergebung oder sagen wir besser eine vorläufige Vergebung. Warum vorläufig? Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, verlief der Gottesdienst in Israel anders als sonst im Laufe des Jahres. An diesem Tag musste das Heiligtum von den Sünden des Volkes in einem besonderen Gottesdienst durch den hohen Priester wieder gereinigt werden. Der große Versöhnungstag galt in Israel als der höchste religiöse Feiertag des ganzen Jahres. Wo niemand eine normale Arbeit tat und sich jeder Gläubige vor Gott demütigte in Traurigkeit über seine Vergehen. Mit dem Blut eines besonderen Bockes für den Herrn, also ein Sinnbild auf Christus, wurde das Heiligtum von den Sünden des Volkes endgültig gereinigt. Anschließend bekannte der hohe Priester die Sünden des Volkes über dem Kopf des zweiten Bockes Asasel, wie die Bibel sagt, ein Sinnbild für Satan, der dann aus dem Lager Israel in die Wüste verbannt wurde. So wie im Endgericht nach Offenbarung 20 die Sünden der Kinder Gottes einmal auf den Satan gelegt werden, der dann im Gericht Gottes sein Ende findet. Jeder Vorgang im irdischen Heiligtum damals gleicht einem entsprechenden Vorgang im himmlischen Heiligtum. Einfach, dass wir die himmlischen Dinge besser verstehen. Deshalb gab es im Alten Testament für fast 1500 Jahre das irdische Heiligtum bis zum Kreuz. Als Christus nach 6 Stunden am Kreuz mit dem Siegesruf „Es ist vollbracht“ starb, zerriss im Tempel der schwere Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennte, mit großem Krachen von oben nach unten, also ohne Menschenhand. Allein durch Gottes Eingreifen. Es war genau der Moment, wo der amtierende Priester das Opferlamm töten wollte. Vor Schreck fiel ihm das Messer aus der Hand und das Lamm rannte weg. Das war nun im Heilsplan Gottes, ihr Lieben, der Augenblick des Übergangs vom irdischen Heiligtum zum himmlischen Heiligtum. Gott wollte aller Welt damit zeigen, dass die Zeit des irdischen Heiligtums nun vorbei ist und die Zeit des himmlischen Heiligtums gekommen ist. Es bedurfte hinfort keiner Tieropfer mehr, die ja nur ein Sinnbild auf das Lamm Gottes, auf Jesus Christus waren und auf das, was er am Kreuz für uns getan hat und heute als unser Mittler im himmlischen Heiligtum jeden Tag für uns tut. Gott erwartet nun von uns Menschen, dass wir auf die himmlischen Vorgänge achten und sie verstehen. Leider geschieht das heute kaum noch. Die Kirchen, vornehmlich Rom, lehren die Gläubigen, auf irdische Dinge, auf Papst und Priester zu schauen und nicht auf den himmlischen hohen Priester Jesus Christus. Nach der Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt begann Christus seinen Dienst als unser Mittler und hoher Priester im himmlischen Heiligtum. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen, schreibt Paulus im Hebräerbrief. Der Dienst Christi als unser Mittler und hoher Priester im himmlischen Heiligtum ist für unsere Erlösung genauso wichtig wie sein Tod am Kreuz. Ist das wirklich so? Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden, schreibt Paulus. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat, und nicht ein Mensch. Paulus spricht vom Mittlerdienst Jesu für uns im himmlischen Heiligtum als der Hauptsache, nicht von einer Nebensache, wie die Kirchen heute lehren oder schlichtweg gar nicht mehr lehren. Genau wie im alten Bund in Verbindung mit dem Opferlamm empfangen wir heute nur dort, am Thron der Gnade, also im himmlischen Heiligtum, durch unseren Mittler Jesus Christus Vergebung unserer Sünden, wenn wir sie ihm mit Traurigkeit in unserem Herzen bekennen. So wie Johannes es schreibt, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er, Jesus Christus, treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So wie der Israelit Schmerz empfand, als er das unschuldige Lamm töten musste, so sollen auch wir Schmerz empfinden über unsere Sünde, die Christus ganz persönlich Leid zugefügt hat, wenn wir sie ihm bekennen. Je enger wir mit Christus verbunden sind, desto leichter wird es uns fallen, Lieblingssünden aufzugeben und ein Leben nach Gottes Wohlgefallen zu führen. Jesus hat nicht vor, den täglichen Dienst der Sündenvergebung für alle Zeit fortzusetzen. Sündigen, vergeben, wieder sündigen, wieder vergeben. Deshalb will er besonders in seiner letzten Gemeinde auf dieser Erde durch den Heiligen Geist unser Wesen verändern, dass wir die Kraft empfangen, als Überwinder zu leben. In allen 7 Sendschreiben über die Gemeinden steht immer wieder der Satz, wer überwindet. Diese Aufgabe hat besonders der Heilige Geist übernommen. So sollten wir sein Angebot verstehen, wie es in Hesekiel 36 steht, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und will euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Jesus sagt uns hier 3-mal, ich will es tun. Nicht du, nicht ich. Ich will es tun, durch den Heiligen Geist. Er will allen Gläubigen, die bereit sind, ihn als Herrn ihres Lebens zu akzeptieren, ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. Wer Jesus jeden Tag von Neuem den Platz auf dem Thron seines Lebens freimacht, er wird dich da nie verdrängen. Du musst freimachen. Wird ihm immer ähnlicher werden. Dinge, die uns früher wichtig waren, können wir plötzlich loslassen. Und andere Dinge, die uns nicht so wichtig erschienen, beginnen wir zu lieben. Wer diese völlige Übergabe seines Lebens an Jesus vollzieht, den nimmt Gott allerdings auch beim Wort. Er konfrontiert uns dann manchmal mit Anfechtungen und Prüfungen, die wir uns nicht unbedingt gewünscht haben. Einfach um unseren Glauben zu prüfen und zu stärken. Nehmen wir sie aber an, das ist manchmal nicht leicht, und entscheiden uns, egal was in unserem Leben geschieht, immer dafür, Gott treu zu bleiben, dann werden wir sieghaft und gestärkt im Glauben aus jeder Prüfung hervorgehen. Das hat Gott uns versprochen. Der Maleachi-Text im Alten Testament scheint genau den Umgang Gottes mit denen wiederzugeben, die am Ende der Zeit leben und sich auf die Wiederkunft ihres Herrn bewusst vorbereiten. Malachi beginnt mit einer Frage an uns. Er schreibt: Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Was meint Malachi mit diesem Wort? Gold und Silber bekommen bekanntlich ihren Reinheitsgehalt erst, wenn sie durch die Schmelze im Feuer gegangen sind. Das scheint Gott auch bei denen anzuwenden, die ihn lieben und am Ende der Zeit leben. Vermutlich dachte Petrus daran, als er schrieb: Ihr Lieben, lasset euch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt. Dass ihr versucht werdet, meinet nicht, es widerführe euch etwas Seltsames. Im letzten Brief an seine Gemeinde Laodicea schreibt Jesus Ähnliches: Bei allen, die ich lieb habe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott. Gott scheint für seine letzte Gemeinde der Gläubigen einen höheren geistlichen Standard anzulegen als für die Gläubigen früherer Generationen. Es gibt bei Paulus Texte, die uns vielleicht quer im Magen liegen. Er schreibt im Epheserbrief über die letzte Gemeinde Jesu: Als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken und keine Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadlich sei. Und im 1. Thessalonicher Brief ergänzt er: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadlich, für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eine hohe Latte, die wir heute alle nicht erfüllen. Keiner von uns. Oder seid ihr anderer Meinung? Ich bin es nicht. Der Weg aber dahin, und darauf wird es ankommen, denke ich, ist das Geheimnis einer immer engeren Gemeinschaft mit Jesus. So wie Paulus das aus seiner eigenen Glaubenserfahrung im Galaterbrief für uns formuliert: Ich bin mit Christus gestorben. Ich lebe nun, aber doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wie soll das möglich sein? Ich bin mit Christus gestorben. Durch eine immer größere Liebe zu Jesus sind die Gläubigen der letzten Gemeinde offensichtlich bereit, Leib und Seele, Geist und Willen, also ihr ganzes Leben völlig dem Heiland zu übergeben, dass der Heilige Geist in ihnen das Wesen und den Charakter Gottes wieder entstehen lassen kann, so wie es am Anfang einmal war, als Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, was uns gleich sei. Wir leben heute in der Stunde des Gerichts. Gemeint ist der atypische große Versöhnungstag, also das himmlische Gegenstück zum großen Versöhnungstag in Israel damals, wo wo Christus im himmlischen Heiligtum sein Abschlusswerk für die Gläubigen verrichtet, also das Heiligtum reinigt. Und genauso will er auch unsere Herzen reinigen. So wie der hohe Priester im irdischen Heiligtum am großen Versöhnungstag die Reinigung des Heiligtums von den Sünden des Volkes Israel vollzog, so geht es heute im himmlischen Heiligtum auch um die endgültige Austilgung unserer Sünden, die ja noch in den Büchern des Himmels stehen. So wie ein Israelit damals im alten Bund nur sicher sein durfte, dass seine Sünden endgültig am großen Versöhnungstag vom Heiligtum gereinigt wurden, wenn er sie vorher mit seinem reumütigen Bekenntnis und dem Blut des Opfertieres auf das Heiligtum übertragen hatte. So kann auch unsere Sünde nur endgültig aus den Büchern des himmlischen Heiligtums genommen werden, wenn wir sie zuvor mit unserer Traurigkeit im Herzen Jesus bekannt haben und bereit sind, sie aufzugeben. Jede unserer Sünden, die wir Jesus mit Traurigkeit im Herzen bekannt haben, wird nur vorläufig vergeben und erst im Untersuchungsgericht endgültig getilgt. Warum tilgt Gott unsere Sünden nicht gleich und endgültig, sobald wir sie ihm bekennen? Gott hat uns die Macht der Entscheidung gegeben. Und er respektiert es, wenn wir Entscheidungen treffen. Was heißt das? Wenn wir uns entscheiden, unsere Sünden im Heiligtum zu lassen, wird Jesus sie im abschließenden Akt des Gerichtes auslöschen, und zwar endgültig. Auf der anderen Seite wird Gott uns nicht gewaltsam davon abhalten, wenn wir wieder zu einem Leben in Sünde zurückkehren wollen. Die Sünden, die wir aufgegeben haben, können wir wieder aufnehmen, wenn wir uns dafür entschließen. Natürlich hoffen wir alle, dass wir das nie tun werden. Aber es sind schon viele Gläubige von uns gegangen und haben die Gemeinde wieder verlassen. Deshalb bleiben unsere Sünden noch in den Büchern stehen und tragen den Charakter der vorläufigen Vergebung bis zum Abschluss des Untersuchungsgerichtes im Himmel. Und genau in dieser Zeit leben wir heute, in der Stunde des Gerichts. Erst wenn Christus seinen Mittlerdienst im himmlischen Heiligtum beendet und wir unseren Weg der treuen Nachfolge nicht aufgegeben haben, gilt das wunderbare Wort aus Jeremia 50, Vers 20: Zur selben Zeit und in jenen Tagen wird man die Missetat Israels suchen, spricht der Herr, aber es wird keine da sein. Und die Sünden Judas, aber es wird keine gefunden werden. Denn ich will sie vergeben denen, die ich übrig bleiben lasse, und zwar endgültig. Mit dieser Erfahrung der endgültigen Austilgung unserer Sünden wird Jesus seine letzte Gemeinde auf dieser Erde kurz vor seinem Kommen versiegeln. So wie es Johannes in der Offenbarung 7 uns schildert und sie endgültig für das ewige Leben bereit machen. Deshalb ist das Verständnis des Dienstes Jesu für uns im himmlischen Heiligtum so wichtig, was heute gar nicht mehr gelehrt wird. Paulus bezeichnet es, wie wir erwähnt haben, als die Hauptsache, wo wir täglich die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, um unsere Sünden zu überwinden und ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen mit seiner Hilfe. Aus eigener Kraft und Frömmigkeit können wir das nicht. Ich habe einmal den Satz gehört und der ist mir nie mehr aus der Erinnerung gegangen. Wenn Jesus uns ansieht, wenn Jesus dich ansieht und mich ansieht, dann möchte er etwas von sich selbst in uns sehen. Er möchte etwas von seinem Wesen in uns sehen. Ein schöner Gedanke. Wenn Jesus uns ansieht, möchte er etwas von seinem Wesen in uns sehen. Ist das ein schöner Gedanke? Die Gnade unseres Herrn sei mit uns allen und schenke uns jeden Tag dazu die Bereitschaft und auch das Bewusstsein, dass die angenehme Zeit der Gnade wohl bald zu Ende gehen wird. Der Herr segne uns.